Es ist die Zeit der Comebacks, leider nicht im positiven Sinne. Nicht nur in den USA, auch in Europa ist ein Thema zurück, das lange nicht mehr so präsent war, die Staatsschulden. Die Schuldenquote in den USA steigt weiter und auch in Frankreich scheint es derzeit darum zu gehen, die Staatsschulden irgendwie einzudämmen. Und dazu gibt es abenteuerliche Vorschläge. Und auch die Inflation ist zurück, allerdings war sie ja nie wirklich weg. Und gerade in den USA macht sie den Notenbanken das Leben schwer. Denn eigentlich erwartet der US-Präsident niedrige Zinsen. Und last but not least ist der Ölpreis auch wieder zurück, da wo er nicht sein sollte. Inklusive den entsprechenden Auswirkungen an der Zapfsäule. Wie wirken die Reformen in Deutschland? Welche Möglichkeiten haben die Notenbanken bei der Zinsentwicklung? Und was heißt der neuerlich wieder gestiegene Ölpreis für die Inflation? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 161. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 10. September 2026 und bei mir ist wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Hallo.
Es ist jetzt so ziemlich genau übrigens einen Monat her, habe ich gesehen. Also am 10. August haben wir das letzte Mal aufgenommen. Das war ein Montag und dann sind wir in so eine kleine Pause gegangen. Und ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben trotzdem ein bisschen was zu hören bekommen von unseren Kollegen aus der DK Investment. Ein bisschen was zu Rohstoffen. Da war deine Kollegin auch dabei. Ich glaube, da haben wir das ganz gut über die Zeit gebracht jetzt. Und seitdem wir zum letzten Mal gesprochen haben, ist auch echt viel passiert. Es gibt einiges zu besprechen, aber ich glaube, wir können nicht jede Börsenentwicklung nachkommentieren, die passiert ist, denn da ging es ganz schön hoch und runter die letzten Wochen, oder? Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, das war ja schon häufiger jetzt auch in den letzten Jahren der Fall. Sommerloch ist nicht mehr und ich möchte nicht dran denken, was passiert, wenn Blockchain-mäßig die Börsen demnächst dann 24 Stunden aufhaben.
Ja, wir haben ja noch was. Die große Aufregung, die liegt ja so gerade hinter uns, obwohl es absehbar war, hat die fast absolute Mehrheit der AfD in Sachsen-Anhalt bei vielen einen Schockzustand ausgelöst. Nun wollen wir hier nicht in die Politik einsteigen, das ist ja nicht unser Kompetenzfeld, aber an den Kapitalmärkten wird doch auch alles beobachtet. Wie seht ihr das denn aus Kapitalmarktsicht? Immerhin hat es ja bis in die USA Wellen geschlagen, der US-Präsident hat sich dazu geäußert. Es bleibt ja nicht unbeobachtet.
Ja, international wird das natürlich verfolgt, aber wir müssen wirklich trennen, Politik und Märkte. Wenn die internationale Politik reagiert, dann sind damit natürlich auch politische Absichten dann auch verfolgt. Aber wir schauen ja auf die Marktreaktion und fragen uns, was macht das mit Anleihen- und Aktienmärkten? Und da geht es jetzt dann weniger um das, also an den Märkten geht es weniger um das nationale Schicksal Deutschlands, sondern halt um die rein wirtschaftlichen Bedingungen. Darf man sich auch keine Illusionen hingeben. Der Markt hat da keine Moral. Das sind andere Maßstäbe, nach denen da beurteilt wird. Der Aktienmarkt zum Beispiel kümmert sich jetzt wenig darum, ob es in Sachsen-Anhalt bessere oder schlechtere Bedingungen für Fachkräfte gibt. Sachsen-Anhalt hat ja auch kaum Aktienunternehmen, ich glaube nur ein einziges in den Indizes drin. Also kurz gesagt, die Finanzmärkte, Aktienmärkte, Anleihenmärkte haben eben auch nicht reagiert. Wir haben es intern natürlich auch durchdekliniert und wir können uns schon Einflüsse vorstellen. Insbesondere zwei sind es, wenn dann aber eher mittelfristiger Art. Also einmal ist natürlich das Thema, wenn der Trend der Protestwahlen mit solchen Anteilen der AfD Trend auf Bundesebene wird, ja. Dann kommen wir insbesondere in Probleme mit der Währungsunion. Wir haben demnächst absehbar vielleicht wieder ein Thema, wo man sich über die überbordende Verschuldung in einigen Ländern, insbesondere Frankreich, ist natürlich auf politischer Ebene in der Europäischen Union mal wieder verständigen muss. Ja, wenn die Risikoprämien für Frankreich zu groß werden, wenn man merkt, dass die Märkte eine Antwort verlangen auf die Frage, wie soll denn die gesamteuropäische Verschuldung, die ja auch hinter dem Euro dann steht, wie soll die denn bewältigt werden? Und da sind dann Gespräche notwendig auf Regierungsebene. Und wenn wir dann eine Partei haben, mit maßgeblichem Einfluss in Deutschland, die eben die Europäische Währungsunion völlig sowieso ablehnt, dann kann man sich durchaus schwere Reaktionen auch vorstellen Kapitalmarkt für europäische Staatsanleihen. Aber wie gesagt, das deutet eher auf nächste Bundestagswahl hin und bis dahin ist eben noch einiges an Zeit, jedenfalls wenn sie regulär kommt. Das andere Thema, was wir diskutiert haben, ist die unmittelbare Reaktion jetzt in der Bundespolitik auch Richtung der Reformen, die ja schon beschlossen worden sind, also beispielsweise Zurückdrehen von Elementen der Rentenreform etwa. Das würde natürlich im Ausland bei internationalen Investoren eher eine negative Einschätzung über den Standort Deutschland bedeuten. Da muss man natürlich sehen, dass das Image in Deutschland ja schon so schlecht ist, dass wir ja eigentlich auf Lichtblicke warten, dass es sich ändert und auch ausländische Investoren. Und wenn wir jetzt wieder substanzielle Rückschläge hätten, dass das Land sich einfach nicht bewegen möchte, dann wird der Eindruck verfestigt im Ausland, dass Deutschland einfach nicht reformfähig ist, dass auch von der Demografie her in Deutschland eben die Wählerinnen und Wähler die Mehrheit übernehmen, die vor allen Dingen eben am Status quo festhalten wollen, die Angst haben, dass es schlechter wird für sie. Es ist ja auch wirklich riesige Herausforderung für den Wohlstand. Aber die damit eben nicht reagieren mit der Diagnose, okay, da müssen wir uns ändern, da müssen wir uns anpassen, da müssen wir anpacken, sondern eher, nein, es soll alles so bleiben, wie es ist, bitteschön, mit den Strukturen von gestern und auch mit dem Wohlstandsniveau von gestern. Und Rentenversicherungssystem würde natürlich bedeuten, dass die geburtenstarken Jahrgänge dafür plädieren, die Rentenleistungen hochzuhalten und dann lieber die Beiträge dafür für die arbeitende Generation in den nächsten Jahren eher ein bisschen höher zu machen, was, wie gesagt, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in Deutschland vollkommen erklärbar wäre. Aber ob es eben gut wäre in dem Sinne, dass wir eben Fortschritt und Wachstum und Veränderung und damit am Ende dann doch den Wohlstand in Deutschland hochhalten, das steht auf einem anderen Blatt. Und das wird eben im Ausland halt ganz nüchtern einfach abgewogen, geschaut und da werden Signale eben dann aufgenommen. Aber nochmal, man muss sagen, das Image Deutschlands ist schon so schlecht, das geht ja auch teilweise auch in Europa über, dass die Investitionen und die Investitionsgrade in dem weltweiten Portfolio in Europa eher sowieso schon untergewichtet sind. Ja, aber daran wird sich hier hinterher nichts ändern, wenn wir nicht tatsächlich das Reformthema weiter bearbeiten.
Ja, da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Da ist ja auch einiges passiert jetzt in den letzten 4 Wochen. Lass uns aber auch nochmal auf die allgemeine Entwicklung vielleicht erst nochmal an den internationalen Börsen schauen. Da ging es ja, ich würde sagen, kräftig hoch und runter, wie in so einer guten Achterbahn. Früher auf dem Rummel gab es immer hieß immer Wilde Maus. Das ging immer so hoch und runter und dann ging es wieder ein Stück hoch und hat ordentlich gerumpelt und einen durchgeschüttelt. So ein bisschen hat man das Gefühl aktuell auch an der Börse. Wir hatten mal Höchststände zwischendurch, jetzt sind wir wieder deutlich darunter. Das alles hat ja am Ende wahrscheinlich hauptsächlich mit dem ganzen Öldilemma zu tun, denn der ist ja auch wieder kräftig angestiegen und damit sind die Börsen wieder kräftig gesunken. Man merkt es auch an der Zapfsäule. Ist es der Ölpreis, ist es der Iran-Konflikt hauptsächlich oder gibt es noch andere Gründe?
Ja, Dirk, wir hatten schon jetzt auf und ab an der Börse. Ich würde allerdings noch nicht sagen, wilde Maus. Ich bin noch beim Kinderkettenkarussell, denn was wir ja kennen an den Börsen, sind ja wirklich extreme Ausschläge, die eben passieren können. Wir haben jetzt eine ganz lange Bewegung nach oben gehabt und noch nicht mal eine Konsolidierung. Das kann ja schnell mal 5 oder 10% bedeuten. Das ist alles lange nicht passiert. Insofern müssen wir uns immer gerade an den Aktienmärkten vor Augen rufen, was so in der Vergangenheit alles passiert ist. Und da passieren halt Schwankungen, die durchaus stärker sind als das, was wir in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren erlebt haben. Aber es passieren auch trotz dieser Schwankungen eben langfristig immer eine Aufwärtsbewegung. Und das ist auch das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Was jetzt gerade natürlich weiterhin Thema ist, ist klar, Nahe Osten, Persischer Golf. Ja, es hat sich aber eigentlich angedeutet, auch schon jetzt vor unserer kleinen Sommerpause, dass man an eine Normalisierung beim Transportweg, Straße von Hormuz, eigentlich nicht mehr so richtig glaubt. Die Kontrolle über dieses Nadelöhr der Weltwirtschaft ist eben erklärtermaßen auf den Iran und eventuell auch auf den Oman auf der anderen Seite übergegangen, die diesen Seeweg für ihre außenpolitischen Ziele instrumentalisieren und eben Behinderungen und Kontrolle ausüben. Die tatsächlichen militärischen Auseinandersetzungen führen wirklich wieder dazu, dass auch die physische Anzahl von Transporten zurückgeht. In den letzten Monaten hat man sich ja, glaube ich, sehr stark geirrt in der Thematik, wie denn tatsächlich die Transportmengen sind. Man hat geglaubt, da geht gar nichts mehr. Aber man musste jetzt feststellen, dass auch in den letzten Wochen, auch während der Konflikte eben durchaus mehr transportiert wurde, als man angenommen hat. Da haben Schiffe sich eben auch ausgeklinkt aus der internationalen Überwachung, so dass eben die Versorgung doch gar nicht so schlecht war. Dazu kamen ja auch die Reserven, die eben auf den Markt gegeben wurden. Und insofern war die Bilanz dessen, was an Ölangebot fehlt, gar nicht so schlimm, wie man das am Anfang gesagt hatte. Größte Ölkrise aller Zeiten und so weiter. Aber das hat sich jetzt natürlich wieder etwas verschärft und wir sehen es auch in den zumindest offiziellen Angebotsnachfragezahlen aus dem August. Da ist eben das Angebot wieder zurückgegangen und wir sehen es eben auch ganz klar im Preis. Das hat aber jeder eigentlich aufgegeben, diese Idee, dass es mal wieder wird so wie vorher. Und das spricht eben für eine dauerhafte Neuorganisation der ganzen Logistik im Nahen Osten, im Persischen Golf, der Erdöllieferungen, neue Transportwege. Die Pipelines werden ja gebaut, laufen Landwege und auch andere Transportmöglichkeiten. Lastwagentransport wird alles hochgefahren. Dann gibt es auch weltweit andere Anbieter, die natürlich jetzt merken, dass es wohl eine langfristige Problematik gibt im arabischen Raum und die dann auch eher bereit sind zu investieren. Also beispielsweise spricht man jetzt auf einmal von den Erdgasreserven in Argentinien, die auch sehr, sehr groß sind. Das werden die Reaktionen sein. Aber das ist natürlich was nicht von heute auf morgen wirksam wird. Also die Investitionen in Pipelines, in neue Explorationen, die dauern natürlich. Und in der Zeit haben wir eben diese Preisreaktion. Und das bedeutet, dass wir jetzt nicht damit rechnen können, dass die Inflation schnell runtergeht. Wir müssen jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gleich wieder mit einer Explosion der Inflationsraten rechnen. Wir haben fürs Jahresende einfach diese Preise, die wir jetzt haben, 80 bis 100 Dollar, weiterhin angenommen. Wir rechnen damit, dass es im nächsten Jahr runtergeht. Und für uns intern ist die Diskussion, ob wir diese Annahme aufrechterhalten können oder ob nicht das Preisniveau einfach jetzt erstmal festgeschrieben ist bei diesen doch relativ hohen Werten, die zumindest dazu führen, dass die Nachfrage weltweit zurückgedrängt wird. Das ist ja das, was man an der Tankstelle sich dann jeden Tag fragt, wie viel will man verbrauchen, wie viel will man Auto fahren.
Ja, aber dennoch, du hast jetzt schon selber angesprochen, steigende Preise an der Zapfsäule, das wiederum befeuert ja die Inflationsrate. Das heißt also, wenn ich heute jetzt auf einmal für den Diesel, gestern Mittag irgendwie, ich bin mit dem Hund eine Runde gelaufen, da bin ich an unserer Tankstelle hier im Ort vorbeigekommen, da standen da 2,51 Euro auf der Uhr. Ja. Das sind ja Preise, die sind ja erschreckend mittlerweile, muss man wirklich sagen. Und nähern wir uns da nicht langsam einer echten Inflation? Also man muss ja so ein bisschen differenzieren zwischen Inflation und der Inflationsrate. Also wir sprechen ja häufig über Inflation, meinen aber ja die Inflationsrate lediglich. Die richtige Inflation, die tritt ja eigentlich erst ein, wenn dann eben Zweitrundeneffekte kommen. Also die Löhne werden erhöht, die Produkte werden teurer. Dann ergibt sich ja diese Inflationsspirale eigentlich erst so richtig.
Ja, du hast recht. Du hast gerade unterschieden zwischen Inflationsraten, das heißt also, dass monatlich so gemeldet wird, und der Inflation, wo ein Notenbanker sagen würde, ja, Inflation. Das ist dann, wenn die Inflationsraten wirklich ganz lange oben bleiben. Das heißt also ganz lange, da geht es schon um 1, 2, 3 Jahre. Und dann noch schlimmer, wenn die Inflationsraten während so einem langen Zeitraum dann eher die Tendenz aufweisen, noch weiter nach oben zu gehen. Dann würde der Notenbanker sagen, so, jetzt haben wir Inflation, jetzt haben wir das nicht geschafft, was war eigentlich unser Auftrag ist, nämlich Preisstabilität. Aber das geht eben los mit erstmal erhöhten Inflationsraten von Monat zu Monat, und die erleben wir ja nun wirklich schon ein Jahr. Ich mache bewusst eine Trennung zwischen dem, was 2022 der Fall ist. Einige könnten sagen, wir haben es ja eigentlich schon ein paar Jahre, weil 2022 hatten wir ja auch riesige Inflationsraten. Das war der Inflationsschock, als Westeuropa, insbesondere Deutschland, sich vom russischen Erdgas und Erdöl gelöst hat. Diesen Schock haben wir ja eigentlich in den Griff gekriegt. Die Inflationsraten waren ja wirklich wieder auf dem Weg nach unten. Und da hätten die Notenbanken gesagt, naja, wenn das so weitergeht, dann ist die Inflationsgefahr auch wieder vorbei. Und dann kam aber jetzt eben mit dem nächsten Energieschock, dem nächsten Konflikt in einer energieproduzierenden Region, im Persischen Golf eben, jetzt die nächste Thematik. Und die hält jetzt länger an, als das erwartet worden war. Ich kann aber nicht sehen, dass deswegen jetzt die Inflationsraten in den nächsten Monaten raufgehen wegen des Benzinpreises. 2,50 hatten wir während dieser Episode schon mal. Insbesondere Dieselpreis ist das ja. Das ist also nicht wesentlich höher als bisher, und deswegen kommt da eben kein weiterer Zündstoff her. Was anderes ist das Erdgas. Da kann es ja also im wahrsten Sinne des Wortes ungemütlich werden im Winter. Die Füllstände sind gering, die Preise steigen an. Da ist tatsächlich nochmal wieder ein weiterer Impuls möglich für die Wintermonate, insbesondere in Deutschland. Aber auch das ist alles wieder heilbar, wenn die Energieproduktion sich langsam umstellt und von dort aus nichts kommt. Ja, klar. Und in der Zeit horcht eine Notenbank immer auf das Thema Zweitrundeneffekte. Das heißt also, steigen jetzt etwa die Löhne sehr stark an. Und genau das ist das Geschäft, was die EZB betreibt. Und sie reagiert ja auch. Sie reagiert ja genauso wie auch die amerikanische Notenbank. Also wir sprechen jetzt heute am Vormittag, heute Nachmittag, das heißt parallel zu uns Tag gerade, der Zentralbankrat hier am Donnerstag heute. Wir rechnen damit, dass 14.45 Uhr heute die nächste Zinserhöhung der EZB verkündet wird. Das sind dann zwei Zinsschritte, die EZB gemacht hat. Und sie wird wahrscheinlich dann heute Nachmittag sagen, naja, wir machen weiter, wenn es eben tatsächlich zu solchen Inflationsgefahren kommt, um eben die Inflationserwartungen trotz des Geschehens im Zaum zu halten. Also, dass wir in einen Inflationsprozess kommen, wie das in anderen Ländern wirklich sehr negativ der Fall ist, bis hin zu Extrembeispielen, zum Beispiel in der Türkei. Das ist nicht unsere Erwartung. Aber wir müssen sehen, dass die Notenbanken mehr Anstrengungen machen müssen, um eben dieses Klima einigermaßen im Griff zu behalten, dieses Inflationsklima. Und das tun sie über höhere Zinsen. Und das ist eben das Thema. Höhere Zinsen, und das sehen wir ja auch am Kapitalmarkt, nicht nur bei den Leitzinsen, sondern eben auch am Kapitalmarkt.
Genau, weil für die Notenbanken ist es ja ein ziemlich schwieriges Spiel, ich sag mal mit Gas und Bremse, um es mal so ein bisschen aus dem Autorennsport zu nehmen. Bei der Rallyefahrt ist es ja ähnlich, ne? Man muss immer mit Gas und Bremse ein bisschen spielen, und so ist es ja da auch. Also ein bisschen aufs Gas gehen bei den Zinsen, um die Wirtschaft einzubremsen, dann wieder in eine Zinssenkung reingehen, damit das eben nicht zu stark abgebremst wird. Alles ist ja eigentlich ein ziemlich komplexes Spiel, was da abläuft. Man muss schon ganz schön genau entscheiden, ja, wann mache ich was? Jetzt hast du gesagt, heute Nachmittag werden wir eine Erhöhung sehen wahrscheinlich. Können unsere Hörerinnen und Hörer dann morgen früh überprüfen, ob wir recht hatten. Aber das ist schon nicht so ganz einfach, weil es ist ja doch ein sehr komplexes System aus ganz vielen Mitspielerinnen und Mitspielern. Also nicht nur Unternehmen, sondern eben auch Menschen wie du und ich, die dann sagen, na, da lege ich das Geld vielleicht doch wieder mal aufs Sparbuch und nehme es aus dem Aktienmarkt raus oder was auch immer.
Ja, da sagst du was, das wird aber jetzt hier sehr, sehr technisch. Für die Notenbanken ist es eine unbankbare Situation mit diesen Energiepreisschocks. Es gab mal Zeiten, wo man gesagt hat, also wir können das Schicksal der Wirtschaft ganz getrost in die Hände der Notenbanken legen, weil die das eigentlich ganz gut steuern können. Das waren so die letzten Jahrzehnte. Oft war es in den letzten Jahrzehnten so, dass die Inflation ja gar nicht so hoch war, sondern zu niedrig war. Das lag daran, weil dass die Wirtschaft nicht so richtig in Gang kam, die Nachfrage nicht ausreichend war, um die Wirtschaft auszulasten. Und da können die Notenbanken ja eigentlich ganz gut mit umgehen, weil wenn sie die Zinsen senken, dann können sie die Nachfrage in ihrer Volkswirtschaft erhöhen und dann können sie die Wirtschaft ganz gut erreichen. Das, was wir aber jetzt gerade erleben als Problemfall bei der Inflation, ist eben kein Nachfragethema. Die Nachfrage wäre eigentlich ausreichend vorhanden. Wir haben in der Corona-Zeit ja hohe Lohnsteigerungen gesehen. Wir haben auch jetzt wieder Reallohnzuwächse gesehen. Die Arbeitslosigkeit ist nicht hoch. Das heißt also, die Leute sind eigentlich grundsätzlich in der Lage, auch auszugeben. Was aber jetzt die Inflation eben nach oben treibt, ist ein sogenannter Angebotsschock. Das heißt also, irgendwo gehen die Produktionskapazitäten flöten, in dem Fall im Energiebereich, im Nahen Osten. Und deswegen werden bestimmte Güter knapp und dann gehen die Preise hoch. Und das kann eine Notenbank nicht so fein steuern. Also um es mal platt zu sagen, die EZB kann kein Öl produzieren. Das ist undankbar für so eine Notenbank, weil sie jetzt mit der großen Keule Zinsen und Bremsen, die gesamte Wirtschaft abbremsen, auf so ein spezielles Thema wie den Dieselpreis sozusagen gehen muss.
Ja, die Wirtschaft wird ja eh schon abgebremst durch die Preise, ne? Also es ist ja eh schon schwierig.
Und sie muss eventuell noch mehr tun, ganz genau. Genau. Das wäre wirklich ein sehr, sehr grober Hammer und das ist sehr, sehr undankbar für die Notenbank. Aber genau das passiert ja eben zurzeit. Die Notenbanken erhöhen die Leitzinsen und der Kapitalmarkt hat das ja in den letzten Wochen auch mitgemacht beziehungsweise schon antizipiert.
Das heißt, was passiert am Kapitalmarkt, so kurz zusammengefasst?
Wir haben bei längeren Laufzeiten, 5 Jahre, insbesondere 10 Jahre, 30 Jahre, deutliche Renditesteigerungen erlebt in den letzten Wochen. Also 10-jährige US, das Staatsanleihen, das ist auch gerade ja bis jetzt ganz aktuell, heute gehen langsam Richtung 5% in der Umlaufrendite. In Großbritannien ist das schon über 5% und selbst die japanischen 10-jährigen Anleihen, wo ja lange wegen der Deflation eigentlich eher Nullzinsen angesagt waren, die sind wieder bei 3%. Das wird alles in den Medien auch begleitet mit der Beobachtung, alles jahrzehntelange Höchststände. Und dann kommt man dann gleich so ein bisschen in das Gefühl hinein, jetzt geht's uns an den Kragen, ja, weil irgendwie die Zinsen so hoch sind wie seit 10 oder 15 Jahren nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Weil ein Zinssatz hier in Europa, Bundesrenditen, 10-Jährige sind jetzt bei 3,40. Diese Zinssätze sind, wenn man mal ein bisschen länger zurückblickt, eigentlich normal. Und wir buchen das, was zurzeit passiert, auch noch unter Normalität ab. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei Anleihezinsen, wir in den letzten 15 Jahren eigentlich eine sehr, sehr ungewöhnliche Phase haben, weil es eben fast Nullzinsen waren. Und es war lange genug, dass man sich dran gewöhnen konnte, insbesondere diejenigen, die noch gar nichts anderes erlebt haben, weil sie eben noch jung sind und gerade angefangen haben, beispielsweise zu arbeiten, die kennen ja gar nichts anderes als so niedrige Zinsen. Aber man muss sich vor Augen führen, dass das eine absolut Ausnahmesituation ist in der Finanzgeschichte. Nullzinsen gab es eigentlich vorher noch nie. Und da bewegen wir uns jetzt langsam raus. Das liegt daran, dass die Wirtschaft sich auch normalisiert nach diesen großen Schocks, Finanzmarktkrise, Corona-Krise. Trotz aller Geopolitik und so weiter ist das Wirtschaftsgeschehen weltweit eigentlich so, dass es sich eher normalisiert. Das weltweite Wachstum ist stabil, hat sich stabilisiert eher. Trotz dieser ganzen geopolitischen Aufregung, die wir erleben. Das ist ja gerade die Diskrepanz, die für viele nicht gut nachvollziehbar ist, dass die Wirtschaft sich eigentlich ganz gut schlägt, trotz der vielen Themen. Ja, und bei den Zinsen heißt das eben, dass der Ausnahmezustand eben jetzt vorbei ist. Die Notenbanken haben ja auch wieder umgeschaltet, haben ihre Anleiheprogramme umgekehrt, kaufen nicht mehr an, sondern im Gegenteil geben eher Anleihen von ihrer Bilanz weg, fahren die Geldversorgung wieder runter und eben auch die Notenbankzinsen haben sich normalisiert. Und das wirkt sich eben am Kapitalmarkt auch aus. Und das sind alles jetzt noch keine Zinsen, wo man sagen würde, das ist jetzt unnormal. Also im Gegenteil, es normalisieren sich die Dinge wieder. Zum Beispiel, dass man eben Anleihen auch wieder investieren kann als Anleger. Das war ja in Nullzinszeiten, hat man ja gesagt, warum soll ich eine Anleihe kaufen? Die verzinst sich ja nicht. Im Gegenteil, Bundesanleihen waren negativer Zins, musste ich ja noch was drauflegen. Und das hat sich jetzt wirklich so normalisiert, dass selbst nach Abzug der Inflationsrate bei Anleiherenditen, ob das jetzt Unternehmensanleihen sind, gute Bonität, aber auch durchaus High Yield und auch Staatsanleihen, dass da wieder ein Ertrag draufsteht. Und das wird auch so bleiben, unserer Meinung nach. Diese Zinssteigerungen sind schon dauerhaft. Und aus Anlegersicht ist das eben auch wiederum auch ein gutes Zeichen, weil eben die Anleihen auch wieder Renditen erwirtschaften.
Ist es dann nicht für Aktienmärkte eigentlich nicht so gut? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich kann in Großbritannien beispielsweise 5,2% mehr oder weniger, ich mache so Lufthäkchen, relativ sicher bekommen pro Jahr an Zinszahlungen. Warum soll ich das Risiko am Aktienmarkt eingehen und gehe lieber in solche Anleihen rein oder in Unternehmensanleihen mit hoher Bonität beispielsweise? Das ist doch dann für mich viel attraktiver vielleicht geworden und könnte ja den Aktienmarkt dann Liquidität entziehen und damit.
Genau. Das ist auch gerade die Diskussion, die gerade läuft, die gerade angestoßen ist. Also man registriert es ja, die Renditen gehen hoch, Zinsanstieg und dann guckt man sofort auf den Aktienmarkt. Zinsanstiege sind für Aktienmärkte problematisch. Also ein Zinsanstieg kann beispielsweise die Konjunktur killen. Ja, wenn es zu viel ist, dann geht die Konjunktur runter und das ist nicht gut für die Gewinne und damit eben auch für die Aktienmärkte. Dann der Effekt, den du gerade gesagt hast, man muss ja dann nicht unbedingt in die Aktien reingehen, sondern kann ja auch sagen, dann kaufe ich ein paar Anleihen mehr wieder und das fehlt natürlich dann als Nachfrage nach Aktien. Und dann haben wir das Bewertungsthema. Je höher das Zinsniveau ist, desto mehr diskontiert man die zukünftigen Gewinne an den Aktienmärkten nach unten. Und damit gibt es dann eben auch geringere Bewertungen. Und dann kommt das Thema dazu, was viele Leute ja schon die ganze Zeit beobachten. Man sagt, wir haben Übertreibungen im KI-Bereich, wir haben eine Blase im KI-Bereich. Und in der Vergangenheit ist es oft so gewesen, wenn es irgendwo Übertreibungen gegeben hat, dann braucht es halt einen Auslöser, um die Übertreibungen wieder auf Normalniveau zurückzustutzen. Und dieser Auslöser ist oft ein Zinsanstieg. Ja, dann kommt der Zinsanstieg und dann platzt eine Blase. Also all diese Themen werden jetzt hochgeworfen. Dazu muss man sagen, das ist zumindest unsere Beobachtung, also dieser Zinsanstieg ist eben noch nicht exorbitant. Es ist eher eine Normalisierung. Es geht noch nicht in die hohen Bereiche rein. Wir müssen sicherlich sehen, wie sich das entwickelt. Und es trifft auf einen Aktienmarkt, der unserer Meinung nach bis auf Teilbereiche nicht überbewertet ist. Und selbst diese Teilbereiche, das heißt die KI-Unternehmen, haben ja in den jetzt schon Federn gelassen, so exorbitant wie zu anderen Überbewertungszeiten, die wir auch kennen, mit KGVs von 40 beispielsweise, kann man die selbst die US-Märkte nicht mehr nennen. Und dann kommt ein drittes dazu. Wir haben eben bei einer ganzen Reihe auch von gerade KI-Unternehmen eben ein sehr starkes Eigenkapital getriebenes Wachstum, was vom Fremdkapital von Zinsen eben gar nicht abhängt. Die Anleiheemissionen der KI-Unternehmen sind ganz frisch und das ist eben vom Volumen her noch nicht hoch. Und die Gewinne, die da sind, denken wir nicht, dass die durch diese Zinserhöhungen jetzt in Frage gestellt werden. Also ja, ein dämpfender Effekt geht von steigenden Zinsen aus, Aber nein, wir sind jetzt nicht so am Zittern sozusagen, dass da irgendwas zusammenbricht. Eine gewisse Konsolidierung im Bereich KI oder auch im Bereich Chip-Produktion beispielsweise und dann auch im Bereich der angeschlossenen und verbundenen Sektoren, die haben wir bereits gesehen. Wir haben unserer Meinung nach keine exorbitant hohe Bewertung in den Märkten, gerade nicht in der Breite. Wir haben eine hohe Gewinndynamik, die wir auch ins dritte Quartal jetzt weiterhin sehen. Wir wären froh darum, wenn so eine Konsolidierung bei den Kursen einsetzt. Das heißt also eine gewisse Pause bei dieser doch sehr stürmischen Entwicklung. Das ist unser Bild zurzeit. Also etwas vorsichtiger. Aber diese Vorsicht ist eigentlich nur der Ausgleich vielleicht einer zu starken Entwicklung aus der Vergangenheit. Und deswegen sehen wir das eben zwar, analysieren es auch, aber geraten jetzt nicht in Panik wegen des Zinsanstiegs.
Wollen wir noch kurz über die Reformen sprechen in Deutschland? Da ist ja auch ein bisschen was passiert. Das können wir auch in einer der kommenden Folgen noch mal ein bisschen tiefer legen. Aber da ist ja schon ein bisschen was passiert an Reformen und man könnte sich jetzt ja fragen, wann kommen denn da die wirtschaftlichen Auswirkungen? Immerhin gab es ja jetzt im ersten Halbjahr ein paar positive Impulse auch für Deutschland, ganz, ganz kleine Pflänzchen, die da vielleicht entstanden sind. Aber die Reformen, die werden ja noch ein bisschen dauern, bis sie wirken wahrscheinlich, oder?
Naja, Reformen sind ja auch Kommunikationsthemen. Das heißt also, man sollte ein klares Bild erzeugen, dass es jetzt besser wird und warum es besser wird und vielleicht auch plakative Beispiele finden, wo es vielen Leuten auch leicht einleuchtet zu sehen, jetzt wird tatsächlich was hier oder Dinge machen, von denen man das gar nicht erwartet hätte, die jetzt umgesetzt werden. Und dieser Effekt ist ein bisschen verpufft, weil diese Reformen ja auch seltsam gesplittet waren. Also vor der Sommerpause ist da einiges entschieden worden, aber einiges dann eben noch nach die Sommerpause verlagert worden, gerade beim Rentenbereich. Das geht jetzt wieder in die Diskussion rein nach den Wahlergebnissen in Sachsen-Anhalt. Und dazu kommt, zu dieser diffusen Entscheidungslage kommt auch, dass Reformen mittlerweile in Deutschland ja so ein breiiger Begriff geworden ist, weil so viel reformbedürftig ist. Das ist die Infrastruktur, das ist das Gesundheitswesen, die Steuerreform. Am Arbeitsmarkt soll was gemacht werden. Das Rententhema wird prominent diskutiert, ist eben aber auch nur eins. Und dann kommt dieser Moloch von Bürokratieabbau. Und wenn man sich dann die Maßnahmen anschaut, dann wird es dann noch feinteiliger. Also du fragst, wo sind da die Effekte? Und das Problem ist, man kann diese Effekte jetzt nicht zuordnen. Man kann nicht wie damals vor 25 Jahren, als wir mal Arbeitsmarktreformen gemacht haben, jetzt sagen, seht ihr, wir haben Arbeitsmarktreformen gemacht und der Arbeitslosigkeit ist runtergegangen. Das hat sich so verfestigt, diese Festhalten am Status quo in Deutschland, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Und das macht es eben kommunikativ auch schwer. Soll jetzt überhaupt nicht schmälern, dass die Politik in den letzten 2 Jahren wenigstens erkannt hat, dass es echt dringend ist, was zu tun und auch unterwegs ist mit Dingen. Aber es spricht dagegen, dass wir jetzt sagen, oh, wir haben Reformen gemacht und jetzt sehen wir da und da, es wird besser. Ich denke, man sollte weiterhin bei dem Thema Wirtschaftsreformen bleiben, als ganz wichtigen Punkt jeder Regierung. Man sollte es auch so oft es geht kommunikativ rausstellen. Aber weil es eben so ein Riesengebiet ist, würde es wahrscheinlich eher so sein, dass wir vielleicht in 2 oder 3 Jahren, wenn diese vielen, vielen Reformschritte tatsächlich umgesetzt werden, dann vielleicht irgendwann feststellen, ja, da hat sich doch was verbessert in Deutschland, in der Gesamtheit, an Bedingungen zum Wirtschaften. Dann werden wir vielleicht Geschichten hören, wo sich Unternehmen wieder ansiedeln hier. Das wird wahrscheinlich eher so der Charakter von Wirkungen der Reformen sein, als dass wir jetzt sagen, hier, wir haben das und das gemacht und jetzt kommen die Investoren gleich wieder in Scharen nach Deutschland. Also das wird es wahrscheinlich nicht sein. Dafür ist das Reformbrett einfach zu dick geworden, bis man da durchbohren kann. Dessen müssen wir uns allen bewusst sein. Heißt nicht, dass man den Bohrer nicht wirklich verstärkt ansetzen muss und weitermachen muss.
Ja, ich hätte noch zig Themen auf der Uhr, ehrlich gesagt. Also man könnte ja auch noch über Staatsschulden sprechen. Da gab es ja fantastische Vorschläge in Frankreich, die einfach zu streichen beispielsweise. Ja. Das wird jetzt aber, glaube ich, für heute zu weit führen. Das heben wir uns vielleicht mal für die nächste Folge auf. Ja. Und bevor wir jetzt noch in den Warntag reinlaufen, der natürlich heute wieder mal ist und hier gleich alle Handys schreien, eine letzte kurze Frage. Du bist viel unterwegs. Bist du in letzter Zeit über den Rhein gefahren? Läuft's da wieder oder ist da immer noch Niedrigwasser?
Nee, am Rhein war ich tatsächlich nicht, aber vielleicht habe ich ihn ja einfach nicht mehr gesehen, als ich drüber gefahren bin. Kann natürlich auch sein. Klar wird ein bisschen besser, aber
ist noch schwierig, oder?
Ist noch schwierig, vor allen Dingen verhagelt die bisherige Problematik in der wirklichen Trockenperiode aus den letzten Wochen, die verhagelt gerade die Wirtschaftsdaten, weil die Zahlen aus dieser Zeit, also wie viel wurde produziert in Deutschland beispielsweise, wie viel wurde transportiert und so weiter, diese Zahlen, die laufen jetzt ein über den Juli, dann jetzt über den August und so weiter und die fallen natürlich miserabel aus. Und es ist ja so, dass tatsächlich Produktion dann ausfällt. Unternehmen bemühen sich zwar mit dem Lastwagen zu transportieren und die Zahlen Landtransport sind auch hochgegangen, aber natürlich kann man das nicht alles abfedern. Und diese Produktion fällt dann aus in den betroffenen Standorten, meistens natürlich Süddeutschland, und wird aber erfahrungsgemäß dann wieder nachgeholt, wenn es halt sich wieder normalisiert hat. Nur kommen wir natürlich dann jetzt erstmal in eine Phase rein, wo die Daten ganz schlecht sind. Und das wird sich auch für das gesamte Bruttoinlandsprodukt in Deutschland schon auswirken, allerdings nur im dritten Quartal, was gerade läuft. Und im vierten Quartal werden dann wieder die Zahlen drin sein, wo es dann aufgeholt wird. Das wird dann wieder stärker sein. Aber hilft natürlich nichts, dass man erstmal jetzt gemeldet bekommt, die Zahlen sind schlecht und man dann irgendwie meint, das geht alles hier wieder im Bach runter. Ist aber nicht so, sondern es wird dann schon sich auch wieder ein Gegeneffekt einstellen.
Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, bevor jetzt gleich hier laut die Handys in die Mikrofone rufen und die Sirenen erschallen, machen wir für heute mal Feierabend. Wie immer gilt, Fragen und Anregungen gerne an podcast@dk.de. Hier nochmal wirklich einen Aufruf. Schreiben Sie uns gerne und wir nehmen so viel wie möglich auf. Wobei an Themen mangelt es uns ja nicht wirklich. Aber vielleicht gibt es doch die ein oder andere Frage, gerade wenn man mal drüber nachdenkt, Zinsen und Kapitalmärkte. Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Kurse, Renditen von Anleihen, das ist ja auch sowas, mit was man sich nicht so beschäftigt. Vielleicht gibt es da auch einfach Fragen mal so zum Verständnis. Und scheuen Sie sich nicht, da einfach eine E-Mail zu schreiben an uns. Wir freuen uns wirklich immer sehr über das Feedback und die Fragen an podcast@dk.de. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.